Ah, okay, schieß mal los. Also für mich erstmal vorweg, Jungs, ist das wirklich eine große Ehre, vor allem Toni, ne, mit einem so einem riesen deutschen Stürmer hier, das so einen Podcast zu machen. Also ist ganz großes Kino. Vielen, vielen Dank.
Gerne, 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 gerne. Wir hatten auch selten so einen Kartfahrer hier.
Leicht beheben über den Doberbrüher weg,
einfach mal luppen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach mal Luppen. Und wenn ihr euch vielleicht gerade erst von Sandro Wagner erholt habt, kommen wir jetzt schon wieder mit einem neuen Gast um die Ecke. Und heute mal aus einem Sport, ja, den haben wir hier noch nicht so ausführlich besprochen, nämlich der Formel 1. Nico Hülkenberg ist unser Gast. Erstmal hallo Nico, ich hoffe, dir geht's gut und schön, dass du dir vor allem die Zeit hier nimmst für uns beiden Chaoten bei Einfach mal Luppen. Schön, dass du da bist. Danke dir.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Drei Chaoten sind besser als zwei, also bin ich sehr gerne da.
So ist es, so ist es. Und wer da schon wieder so hässlich lacht im Hintergrund, ist kein geringer als Felix Groß. Mein Bruder Felix,
guten Abend. Ja, finde ich auch schön, dass du mich immer noch mal wieder vorstellst. Das ist auch überraschend, dass ich hier bin. Auch ich freue mich, Nico, dass du dabei bist. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass wir nicht so ein, wenn wir so das Vorgespräch, das müssten wir eigentlich auch mal hier nochmal dann immer abfeuern. Das war auch gerade schon sehr witzig. Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, wo bist du gerade? Aber das haben wir gerade schon geklärt. Du bist in Monaco, wo auch sonst.
Ja. Was heißt wo auch sonst? Das ist halt zu Hause. Standesgemäß. Seit 7 Jahren und genau. Das ist Fakt.
Ja, deswegen frage ich lieber erstmal, wie geht's dir denn, Nico, aktuell?
Ach du, mir geht's am liebsten gut. Weißt ja, schlechten Leuten geht's immer gut. Von daher. Ja,
das hat der Chef dieses Podcasts hier gesagt, nämlich unser Opa. Ist dem sein Motto.
Ich leck mir die Wunden von den letzten 2 Wochen, aber nee, ich kann mich nicht beklagen.
Das ist schön. Kommen wir mal ein bisschen jetzt auch gleich direkt zur Aktualität. Sehen wir mal ganz gut. Du hast jetzt bist jetzt zweimal gefahren, für Sebastian Vettel eingesprungen. Der hatte Corona. Wie ist das da so? Wie läuft das denn ab, wenn du als Ersatzfahrer da kriegst dann einen Anruf, sagst hier, du musst jetzt kommen, weil da fällt einer aus? Oder wie ist da der Ablauf?
Ja, genau. Ich bin generell der Aston Martin ist mein Team, ich bin der Ersatzfahrer und der Mann für alle Fälle und tatsächlich war das in dem Fall aber so, es war so ein bisschen ein Hin und Her, weil eigentlich hätte ich nach Bahrain sowieso fliegen sollen in einer anderen Rolle, dann wurde das aber kurzfristig gecancelt und dann auf einmal am Donnerstagmorgen werde ich hier aus meinem Bett geklopft und geklingelt von meinem Nachbar um 8.30 Uhr morgens. Und
wer ist das? Sascha Zverev oder wer?
Nee, das ist auch ein Freund von Sascha, Christoph Rentschler heißt der Kollege. Der wohnt ein paar Etagen über mir und ich denke so um 8 Uhr morgens, okay, da kommt unsere Nanny kommt, wir haben die kleine Tochter die zur Hilfe und dann steht der Rentschler vor der Tür und ich so, Rentschler, was willst du denn jetzt hier um 8.30 Uhr morgens? Und er sagt, nee, guck mal auf dein Telefon, die suchen dich alle. Aber ich hatte mein Telefon abends in der Küche liegen lassen und ja, hatte dann frohe Kunde und wenig später auch einen Anruf vom Teamchef, dass ich mich doch auf die Socken machen muss nach Bahrain, weil Sepp mit Corona infiziert war.
Ja. Wie ist es denn so, bist du auch wirklich dann auch auf diesen Moment vorbereitet, oder? Also du musst ja irgendwie damit rechnen, dass da ein Anruf kommt, dass da was passiert. Ich meine, du bist jetzt auch dann vorher, aber auch seit 1,5 Jahren kein Rennen gefahren. Ist es dann schwierig, so von jetzt auf gleich da zu sein?
Nein, vorbereitet natürlich nicht, weil man rechnet natürlich nicht damit. Und es kam natürlich überraschend. Und dann überschlagen sich erstmal die Ereignisse und es ist natürlich so ein Hoch der Gefühle und packen schnell dahin, wieder fahren, wieder quasi Formel-1-Fahrer reaktiviert. Da passieren so viele Dinge auf einmal. Das ist natürlich schon, da kommt einfach einiges zusammen, aber am Ende des Tages habe ich das ja viele, viele Jahre gemacht und ich weiß ziemlich gut, was auf mich zukommt und rufe dann einfach über meine Erfahrung das ab, was ich brauche.
Ja, aber ich stelle es mir trotzdem nicht ganz so einfach vor, ne? Ist ja, also gut, es ist vielleicht nicht zu vergleichen mit dem Fußball, aber wenn der natürlich lange nicht spielt, dann ist es schon was anderes, weil er natürlich immer erstmal, glaube ich, das Gefühl hat, völlig außer Form zu sein. Wie ist das für dich dann, wenn du dann wieder am Lenkrad sitzt? Also wir haben manchmal, also wenn wir 6 Wochen Sommerurlaub haben und dann kommst du zurück und dann hast du die ersten 1-2 Trainings, da denkst du, du hast noch nie gegen den Ball getreten. Also da musst du erstmal wirklich wieder so ein bisschen ja, das Gefühl bekommen. Ich meine, klar, du bist als Testfahrer natürlich trotzdem, glaube ich, sehr, sehr regelmäßig im Auto, aber ist es trotzdem nochmal, vielleicht kommt da wieder so eine kleine Aufregung zurück vor so einem Rennen oder ist die sowieso immer da?
Ja, das ist interessant, weil für uns das Gefühl, weil im Motorsport, wir haben ja nicht, wir können nicht jeden Tag fahren, nicht jeden Tag testen. Wir haben ja nur diese Simulatoren, wo es dann quasi digital und virtuell gefahren wird. Mhm. Aber auf der Strecke physisch geht das einfach nicht. Und für mich ist das so wie Fahrradfahren. Dieses Gefühl ist ziemlich tief verankert in meinem Körper, im Kopf irgendwo. Mhm. Und man kann das auch relativ schnell wieder abrufen. Natürlich, die Autos verändern sich technisch. Und man muss sich so ein bisschen anpassen. Aber das ging relativ schnell. Aber wenn ich jetzt umdrehe und euch sage als Fußballer, so, ihr seid jetzt 2 Jahre raus, ihr kommt wieder, jetzt sagen, lassen wir das Physische mal außen vor, aber ihr wisst ja trotzdem noch, wie schlage ich einen Pass, wie schlage ich eine Ecke, wie haue ich voll auf den Ball, oder?
Das stimmt.
Verliert ihr das Gefühl so schnell? Wie ist das bei euch?
Nein, das verlierst du nicht. Also es stimmt schon, dass du manchmal so ein Training brauchst, um mal wieder so ein bisschen so wie dieses richtige Gefühl zu bekommen. Also du, vielleicht machst du es dann irgendwie im ersten Training so vielleicht wie ein Viert-Fünftligaspieler ein Training und dann bist du aber wieder auf dem Niveau, sag ich mal, wo du eigentlich bist. Also war es bei mir. Ich meine, Felix, ich weiß nicht, du hast ein bisschen länger gebraucht, ne?
Da, ich habe aber ein aktuelles Beispiel, um da ein bisschen abzudriften, weil ich habe ja jetzt wirklich auch seit knapp einem Jahr kein Spiel gemacht und habe dann jetzt mal bei der U19 so ein bisschen mittrainiert, so ein Spiel mitgemacht, 15 Minuten ging das, Gott sei Dank nur 15 Minuten und da habe ich direkt mal wieder einen Freistoß eingehauen, ne? Also ich brauche da nicht so lange wie du.
Okay, das freut mich.
Gekonnt ist gekonnt. Nee, aber das stimmt, bei mir, das ist auch so, ich war relativ schnell wieder, würde ich sagen, so bei 95%, weil dieses Gefühl echt präsent ist und noch da und das ist ja quasi wie ihr im Fußball, bei mir im Rennsport, man macht das von klein auf, seit 5, 6, 7 Jahren und das ist unser Handwerk, ja, und das Gefühl verliert man nicht. Also ich war relativ schnell wieder bei 95%, aber dann die letzten 5%, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, an die Perfektion, ans Feingefühl und diese Sachen, das dauert dann natürlich schon länger. Mhm. Aber von daher, wie gesagt, meine Erfahrung hat mir da geholfen und ich finde die neuen Autos schön und gut, aber es hat sich doch nicht so grundlegend verändert, dass ich da vor Mount Everest stand.
Ja, ja, klar, das ist auch verständlich.
Oder ich bin einfach so gut, kann auch sein, ich weiß es nicht.
Das wird es eher sein.
Das müsst ihr beurteilen.
Ja, ja, da stimmen wir jetzt einfach mal zu, ne? Ist ja klar.
Ja, Toni, komm, ne, du kannst schon auch mal ein bisschen was dazu sagen, weil ich finde ja, du erzählst hier ab und zu mal, was du da Formel 1 schaust und was du da wirklich erzählst mir immer, wie das abläuft. Also ich gebe ja zu, ich habe jetzt letzte Zeit nicht so viel gesehen, aber mir erzählst du immer, wie das da abläuft. Du kannst schon einschätzen, ob der Nico das gut macht oder nicht.
Ah, jetzt bin ich gespannt.
Das heißt, also einschätzen, fahrertechnisch kann ich mal gar nichts, weil ich saß da weder in so einem Ding mal drin, noch bin ich, auch wenn ich es versucht habe mit einem anderen Auto, aber ansatzweise mal so schnell zu fahren. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wir kommen schon heute noch zwischendurch immer mal zu einer Frage, die ich da habe. Oder Felix, auch du kannst mich natürlich jederzeit testen. Aber da kommt nachher noch eine Frage da zu dem letzten Rennen letztes Jahr. Da bin ich immer noch nicht so ganz einverstanden. Aber das machen wir später. Du hast eben schon gesagt, du hast das seit klein auf gemacht. Und klein auf bedeutet im Endeffekt, du hast mit dem Kartsport angefangen, glaube ich, wie das ja relativ üblich ist.
Genau.
Selten jemanden mit 8, 9 Jahren im Formel-1-Auto gesehen. Deswegen erstmal Kart. Wer kam auf die Idee, dich in ein Kart zu setzen? Oder warst du dort selbst schon?
Ja, das war so, wir wurden von Freunden von unserer Familie, deren Sohn ist so gefahren, aber mehr so als Hobby. Mhm. Und das war so eine halbe Stunde von Emmerich entfernt, von da, wo ich geboren und aufgewachsen bin, in Holland aber, auf holländischer Seite an der Grenze. Mhm. Und dann sind wir da mal hin, die haben uns eingeladen, sind wir sonntags mal hin zum Rennen. Und ja, hab mir das angeguckt und sagte so, hab mein Vater so am Ärmel gezogen, sagte, boah, Papa, das sieht cool aus, ja, das würde ich auch gerne mal probieren. Mhm. Und der meinte so, ja, gut, Sohn, finde ich cool, weil ich bin eh schon mein Leben lang passionierter Motorsport-Fan. Und am nächsten Tag kamen wir zurück und ich konnte das Kart fahren von unseren Freunden, die hatten uns das netterweise dann mal zur Verfügung gestellt. Und ja, die Stoppuhr, die lügt irgendwie nie und die hat auf Anhieb recht gut gepasst. Und ich hatte Spaß, mein Vater hatte Spaß und ja, da ist das irgendwie dann, da hat es angefangen.
gab es so einen Moment, wo du schon, sag ich mal, wo du im Kart noch saßt, wo du gedacht hast, okay, boah, das irgendwie, das könnte auch mehr werden oder es könnte auch in die Richtung gehen, oder war das einfach erstmal, pass auf, macht Spaß und alles andere läuft halt nebenher?
Nee, es war schon so, dass da kam auch die Wahrnehmung dann mit Formel 1 und Michael war damals der Riesenstar in der Formel 1 und da war direkt schon, als kleiner Stöpske war schon so mein Ziel, boah, nee, Formel 1, das muss es werden und ich war wirklich heiß und richtig passioniert dabei, aber man, das ist ja, wenn man anfängt, da träumt man und man will das, aber man ist Lichtjahre davon entfernt, also das war nie eine geritzte Sache. Es war zwar mein Traum und meine Ambition. Die Resultate haben gestimmt, aber das war natürlich ein langer, langer Weg bis dahin.
Ja, ja, das ist klar. Also das kann man, glaube ich, auch ganz gut auf den Fußball überziehen. Nur weil man, glaube ich, dann irgendwie dann im Jugendalter ein paar gute Spiele macht, ist das andere immer noch relativ weit. Das stimmt. Aber was ich, da muss ich zugeben, gelesen habe, aber was ganz interessant war, ist, dass du ja auch eine Gemeinsamkeit mit Michael hast oder hattest und von Willi Weber gemanagt wurdest. Beschreib ihn mal und wie er auch dich vielleicht gefördert hat und ein Stück nach vorne gebracht hat.
Ja, genau, muss ich kurz überlegen, das war 2006, 2007. Im Motorsport ist ein sehr technischer Sport, sehr aufwendiger Sport. Man braucht Kart, man braucht Motor, man braucht Reifen, man braucht Benzin, man muss reisen. Also das ist sehr, sehr kostenintensiv. Ja. Und wenn man da nicht entweder aus einem sehr, sehr guten Elternhaus kommt oder gute Sponsoren hat, dann wird da relativ schnell die Luft dünn. Ja. Es gibt da relativ viele auch so Förderprogramme von diversen Herstellern. Aber die wollen einen sehr, sehr früh binden, sind dann aber sehr, sehr unvorteilhafte Verträge auf die Karriere gesehen, wenn es denn erfolgreich wird. Und darum hatten wir als Familie solche Dinge immer abgelehnt und haben das auf eigene Faust versucht. Aber irgendwann, ja, sind wir dann an unsere Grenzen gestoßen und die Luft wird dünn. Aber dann haben wir zum Glück Willi kennengelernt und das war so die Zeit, wo Michael 2005, 2006 ist er dann ja zurückgetreten. Und Willi hatte aber trotzdem noch Bock auf nächstes neues Talent und über einen Bekannten hatten wir dann uns angenähert und genau, Willi hat mich dann unter seine Fittiche genommen und hat das quasi weitergeführt und mich auch wirklich betreut, sehr gut betreut und mit in die Formel 1 gebracht. Da war natürlich davor die Formel 3 Zeit, das A1 Grand Prix Team, was er damals hatte, also das war nicht sofort, er kam und Formel 1, sondern da waren auch noch ein paar Jahre dazwischen. Aber ich habe auf der Strecke geliefert und er hat seine Managerrolle gemacht, genau.
Ja, du hast gerade gesprochen. Du bist ja dann rüber, ich glaube 2006 zur Formel 3, bist dann auch Formel 3 Cup, Formel 3 Euro-Serie und hast dann das Formel 3 Masters gewonnen. Sag doch mal für unsere Hörer, aber ich weiß es selbst nicht. Sag doch mal, was unterscheidet dann, oder was ist der große Unterschied von Formel 3 zu Formel 1? Weil ich glaube, Formel 1 weiß jeder Bescheid. Was ist der Unterschied zur Formel 3?
Ja, die Autos sind in der Formel 3 natürlich kleiner, weniger Leistung, weniger Abtrieb. Alles ist einfach ein paar Dimensionen darunter. Die sind von der Rundenzeit her, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden langsamer als ein Formel-1-Auto. Also das ist nach wie vor noch eigentlich so eine Jugendkategorie, aber die sehr, sehr viel als Messlatte genommen wird und wo man sich einfach bewähren muss und durchkämpfen muss, damit man dann die nächste Stufe, das nächste Level hochkommt sozusagen.
Ja, das hast du wohl getan.
Ja, damals habe ich alle weggeboxt, bis ich in die Formel 1 kam und da hatte ich dann zu viel Gegenwind. Der ist dann gestottert.
Ja, du sagst Formel 1, Toni hat es ja gesagt, du hast das Masters im Jahr 2007 gewonnen, bist danach zum Team Williams gegangen, hast da einen Testfahrervertrag bekommen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so, ja, weiß ich nicht, wie Testspiele für eine Profimannschaft zu spielen? Oder ja, wie ist da so die Rolle als Testfahrer?
Genau, ähnlich. Ich war damals noch in der Formel 3 und da kann ich mich erinnern, da bin ich nämlich noch mit Willi der dann sagte, Nico, wir haben ja was, Williams, die sind interessiert an dir, wir müssen nach England fliegen, die wollen dich mal kennenlernen und die wollen dich mal im Simulator stecken und so. Ich sag so, okay, Willi, alles klar, ich bin bereit. Und dann sind wir von Stuttgart in seinem Privatflieger nach Oxford geflogen und dann, weil Oxford ist ganz in der Nähe von der Fabrik da, wo Williams stationiert ist. Und ich dahin natürlich noch ganz jung und mega beeindruckt von allem und Sir Frank Williams und alles und wow und natürlich total geflasht, weil Formel 1 war ja immer mein Traum und dann wirklich da zu sein, war natürlich krass. Simulator gefahren und die meinten, ja, das passt, das passt. Und dann habe ich auch einen Test bekommen. Mein erster Formel 1 Test war nämlich 2007, Dezember 2007 in Jerez in Südspanien. Und ich war damals noch in der Formel 3, aber das war die Anbahnung mit Williams war vorher und dann kam es zu dem Test und damals gab es noch zwei Autos pro Team bei einem Test. Heutzutage ist ja noch ein Auto pro Team, aber damals war das noch anders. Okay. Und in dem zweiten Auto saß Nico Rosberg und das war damals der Stammfahrer von denen. Und das waren noch V10-Motoren, das war noch so ein bisschen die alte Formel 1, sag ich mal. Kleinere Autos und laut und alles. Und ich bin 20 Runden gefahren und dann habe ich irgendwo einen dummen Fehler gemacht, habe das Auto ein bisschen verloren, bin rausgesegelt übers Kiesbett. Ich bin nirgendwo eingeschlagen, aber habe so ein paar Spuren am Auto hinterlassen und dann haben sie mich nicht mehr fahren lassen. War natürlich ein bisschen blöd. Aber was mir den Arsch gerettet hat und was mir den Job beschert hat, ist, dass ich nach 15 Runden 2/10 nur weg war von Nico Rosberg, was damals eine ziemlich krasse Leistung war. Und das hat mir ein bisschen meinen Hintern gerettet.
Waren die Schrauben nicht so schlimm.
Genau.
2008 bist du dann trotzdem Formel 3 Euroserie Meister geworden, 2009 Meister in der Formel 2. Das sind dann auch bestimmt Erfolge, die dich da auch nochmal nach vorne bringen, oder? So den nächsten Schritt oder den letzten Schritt dann zu machen.
Genau, ich war ja damals dann schon quasi Williams Testfahrer, also ich war schon unter deren Fittiche, aber es ist Leistungssport, wie im Fußball auch. Am Ende des Tages musst du leisten und performen, sonst geht einfach nicht weiter. Und ich habe die 2008, 2009 gewinnen können und das war auch gut und wichtig. Und dann weiß ich noch, da saß ich im Oktober 2009 am Ende der Formel oder GP2-Saison hieß das damals noch. Dann ich habe in Oxford gelebt, habe so eine Art Praktikum gemacht in der Williams-Fabrik, war irgendwo am Arbeiten. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Abteilung in der Fabrik, aber auf einmal hieß es, Nico, bitte nach oben zum Frank ins Büro. Frank ist der oberste Chef, der Teambesitzer und Teamchef. Und ich so, ach du Kacke, was ist jetzt los? Geh nach oben und geh in sein Büro, hock mich hin. Und er so, Nico, we decided you're gonna be our pilot for next year. Und das war dann der erste Call, dass ich dann, oder die Beförderung quasi zum richtigen Formel-1-Fahrer. Das war natürlich ein Riesenmoment für mich damals.
Na, 2010 war das
mit
ja.
Rubens.
Mit Rubens Barrichello.
Genau, damals 2010, der ist gekommen und der war der erfahrenste Formel-1-Fahrer aller Zeiten in dem Jahr. Der hatte 21 Saisons oder ist in seine 21., 22. Saison gegangen, irgendwie sowas. Und ich in meine erste. Ja, und ich natürlich so, ja, den kriege ich schon das alte Fleisch, ne? Den habe ich schon, den mache ich weg. Aber der hat so mit mir gespielt, der hatte so viel Erfahrung, der hat im Training immer zurückgehalten, immer sich was in der Reserve gehalten und so auf dem Quali kam er mit der Keule und hat mir einen gegeben. Ja, das war ein richtiger Hund, aber ich habe viel von dem gelernt, das war ein interessantes Jahr.
Aber ist es wirklich so, dass du sagst, okay, der zeigt dir dann nochmal irgendwie, wer hier immer noch der Bessere ist? Oder hat er dir auch geholfen, sage ich mal, irgendwie, weil er wusste, irgendwie ist dein erstes Jahr? Oder ist das eher Team oder eher Konkurrenz? Also wahrscheinlich auch je nachdem, wie der Punktestand ist dann irgendwann. Aber ich meine, ihr fährt fürs gleiche Team. Gerade das Team hat ja auch oft dann, sage ich mal, den Wunsch, dass man konstrukteursmäßig da auch noch ganz gut unterwegs ist. Wie ist das Gefühl? Gibt wahrscheinlich unterschiedliche Konstellation ja. wahrscheinlich, ne? Aber so wie jetzt, keine Ahnung, Rosberg, Hamilton hat man jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass das Dreamteam ist. Wie war das bei euch?
Ja, wir haben natürlich nicht ganz vorne gekämpft, aber es stimmt, es war sowohl als auch. Also natürlich ist der Teamkollege ist immer der Erste, den du schlagen musst und willst. Bei Rubens war es oft so, da hat er mich mit seiner Erfahrung wirklich niedergerungen übers Wochenende. Aber teilweise war ich dann an manchen Wochenenden auch einfach schneller und besser als er. Das kommt auch so ein bisschen streckenspezifisch an. Der eine fühlt sich ein bisschen da wohler, der andere da wohler. Aber insgesamt habe ich von ihm, von seiner Arbeitsweise, wie er das Auto, das Setup macht, wie er mit den Leuten arbeitet, wie er redet, welche Wörter er benutzt, teilweise habe ich echt viel gelernt, weil er hat mit Michael gearbeitet, der hat mit so vielen erfolgreichen, guten Rennfahrern gearbeitet und die Erfahrung. Da habe ich echt einiges aufgesogen. Aber natürlich ist dann irgendwo, wir konnten immer gut miteinander, aber natürlich war der Wettkampf zwischen uns immer intensiv.
Klar, ja, das glaube ich. Nico, du musst uns jetzt mal ein bisschen mit ins Auto nehmen oder all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Man hat ja mal das Gefühl, es gibt ja mal diese Kamera, die dann da mal ein bisschen mitfahren darf während der Übertragung. Und gefühlt sieht's ja da aus wie so ein Flugzeug mit 3000 Knöpfen. Wie viele davon brauchst du wirklich? Also was musst du genau alles steuern während des Rennens? So, dass Felix und ich das auch verstehen.
Ja, alle. Du musst alle zu jeder Zeit bedienen können. Zum Glück nicht, weil dann wäre es wirklich problematisch. Ja, klar. Also das ist auch wirklich, wenn man dann jemanden hat beim Auto, oder man erklärt ja oftmals irgendwelchen deiner Familie oder Sponsoren dieses Lenkrad, und alle sagen ja, boah, krass, das ist ja so ein Overload, die Knöpfe, diese Rotaries, da ist so viel Zeugs drauf. Zum Glück braucht man nicht alles zu jeder Zeit, klar, sondern es gibt natürlich diese Knöpfe, die man quasi ständig braucht. Und irgendwann geht es auch einfach so ins Fleisch und Blut über, und man weiß das. Aber wenn man dann ein Team wechselt und das Lenkrad-Layout ist anders, dann muss man wieder natürlich komplett von neu lernen. Es ist immer so ein Lernprozess und ein Zusammenwachsen mit dem jeweiligen Team und Auto. Klar. Aber ist manchmal nicht einfach. Also die grundlegenden Sachen, die simplen, sind einfach, aber weil es ja technischer Sport ist und manchmal passiert irgendwas im Rennen und du musst irgendeinen Sensor ausschalten, dann sagt der Ingenieur dir zum Beispiel, vielleicht hat das der ein oder andere gehört schon im Fernsehen, Fail BA10. Und dann musst du auf diesen Rundknopf auf die richtige Position stellen und dann mit Plus und Minus auf dieses A10 und dann bestätigen. Damit dann irgendwie die Benzinpumpe nicht kaputt geht in zwei Runden. Also
bei dreier Kammer.
Genau, und teilweise, wenn du dann noch in Monaco fährst oder irgendwo am
aber mit einer Hand mal die Kurve.
Das wird dann teilweise schon kritisch und ist dann wirklich hoch anspruchsvoll und Kunst. Du musst das ja machen, so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Oder klar, du bist auch im Rennen, du hast einen hinter dir, der drückt, der darf oder soll nicht vorbei. Also da entstehen natürlich schon manchmal Situationen, wo du ein bisschen unter Druck gerätst.
Ja, das glaube ich. Du hast es gerade schon gesagt, gerade der Funkkontakt mit dem Team ist ja immer mal ganz interessant, auch zwischendurch mal reinzuhören. Da auch die Anschlussfrage, das, was du auch gerade so ein bisschen gesagt hast. Also ich meine, mit der Geschwindigkeit, mit der du eh unterwegs bist, das heißt, du bist eigentlich eh natürlich total konzentriert auf das, was du machst. Ich meine jetzt weniger irgendwie Anweisungen, was du eben beschrieben hast, technisch machen musst, sondern strategisch, was auch immer, ne? Gibt ja, musst du schnell in die Box oder bleib draußen oder der und der ist so und so viele Sekunden vor oder hinter dir. Sind da so viele Infos, die du da bekommst? Ist es aus deiner Erfahrung, ist es jederzeit hilfreich, dieser Kontakt, oder ist es schon auch so, dass er an bestimmten Stellen dich ein bisschen ablenkt? Weil ich meine, du bist ja hoch konzentriert bei dieser Geschwindigkeit.
Ja, und es kommt drauf an. Es ist natürlich, der Funk generell ist ja unterstützend gedacht, aber klar, manchmal sind die Situationen so spitz auf Knopf, oder wenn der, zum Beispiel, du fährst irgendwo auf eine schnelle Kurve zu und der Ingenieur funkt dich genau im falschen Moment an, wo du dann bremst oder einlenkst in dem Moment. Und dann flippst du aus als Fahrer, ja. Dann klar, ist ja auch oft, klar, dass man hört als Fahrer, wenn die zu ihrem Ingenieur sagen, shut up oder leave me alone oder was auch immer. Aber das ist so intensiv in einem Auto auch, ja. Das ist schwer zu beschreiben, aber weil wir sind da wirklich im Kampfmodus, ja. Das ist
klar,
echt intensiv und kommt dann auch immer auf den Ingenieur an. Aber es ist schon wichtig, mit dem zu kommunizieren, die Teams. Du als Fahrer, du siehst ja dein Rennen und was gerade genau vor dir passiert, was genau hinter dir passiert, aber die sehen natürlich das gesamte Rennen und das Fernsehbild und alles, und die geben dir immer so the bigger picture, also das Gesamtbild, und das ist auch wichtig als Fahrer, dann das mitzunehmen und zu verstehen, weil je mehr Kapazität du hast, solche Dinge aufzunehmen und zu verarbeiten, desto besser in der Regel für dich.
Ja, ja klar, aber ich stelle es mir trotzdem schwierig vor, dann in gewissen Situationen bei 300. Aber gut, ihr seid das geübt.
Absolut, absolut. Aber darum gibt's oftmals auch richtig spitze Funksprüche, die auch nicht böse gemeint sind, aber das ist wirklich, bei 300, Jungs, da wird die Autobahn nicht dreispurig, da ist die auf einmal nur noch 30 Zentimeter breit, da. Ja? Das mit Geschwindigkeit verändert sich die Wahrnehmung, und dann, ja, ist man natürlich auch an der Grenze manchmal seiner Wahrnehmung, seiner Kapazität und auch der Kommunikation.
Ja. Was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz, ne? Dann.
So ungefähr, genau.
Ja, Felix hat auch nicht immer gehört, was da draußen gesagt wurde, ne? Vom Trainer. Also, dann müsst ihr das auch nicht. Kommen wir mal noch zu ein, zwei menschlichen Sachen da im Cockpit. Wie ist denn das mit Trinken währenddessen zum Beispiel? Ich meine, ich will gar nicht wissen, ich meine, ihr fahrt teilweise da in Abu Dhabi, in was auch immer, bei 12.000 Grad. Und so wie du sagst, das ist ja auch gerade konzentrationsmäßig, ist ja wie Sport machen da drin. Das wie ist das geregelt? Also ist ja auch nicht unbegrenzt, oder? Was ihr da habt und wie macht ihr das?
Ja, genau, das ist streng reglementiert. Darum für alle Fahrer gibt's nur Whisky Coke. Und der am ersten nicht mehr kann, der fährt halt in die Wand.
Nee. Nur weil das bei euch immer so war, heißt das nicht, dass bei jedem Team.
Ich habe mir tatsächlich.
Aber es hieß ja immer so, dass man muss ein bisschen Spannung reinbringen in die Formel 1. Das wäre doch mal so eine Regeländerung.
Genau. Wer so ein Trinkfestesten, genau. Der kann am meisten ab. Also ich habe mir tatsächlich manchmal, wir haben je nach Gewicht, weil das ist auch immer so eine Gewichtsfrage, weil meistens mit dem Gewicht im Limit sind vom Auto, darfst du manchmal 200 Milliliter, manchmal 500 Milliliter, aber viel mehr ist es nicht.
Ja, so, ich wollte gerade sagen, so die meisten sind da am Abwägen, hier noch so und so viel hast du noch drin, bis du zur Box musst und da letzten Milliliter und dann nimmst du da so eine 3-Liter Flasche Wasser mit rein.
Nee, eben nicht, genau. Das ist eigentlich wie, ich glaube, das ist so wie so eine, wie so ein Trinkbeutel vom Mountainbike-Fahren oder so, der man im Rucksack hat. Das ist eigentlich nur so ein kleiner Plastikbeutel, der wird so hinterm Sitz geklemmt und so ein Gummischlauch halt rein, ne? Und der wird auch während des Rennens, am Anfang ist noch, sagen wir mal, Raumtemperatur, aber dann in so einem Auto drin, weil da sind ja die ganzen Elektronikboxen, klar, die Elektronikkabel, und irgendwann trinkst du Tee. Das Ding ist einfach original 40 Grad warm, ja. Und das ist nicht mehr eine Erfrischung dann, aber ist egal, Hauptsache irgendwas Feuchtes, um ein bisschen das Gefühl im Mund zu verbessern. Aber darum, am Ende, klar, ist es Formel 1, so Motorsport ist eine sitzende Tätigkeit. Ganz anders als irgendwie rumzurennen, auf den Füßen zu stehen. Ich glaube, Fußball ist physisch viel, viel härter. Aber Motorsport ist auf eine andere Art und Weise sehr, sehr fordernd und anstrengend, weil Gehkräfte und Fliehkräfte, die wir ja in den Kurven haben und bei den Bremsen, das sind Dinge, die man, normal Autonomalverbraucher, der fühlt sowas nicht. Das erlebt man einfach nicht. Ja, das erlebt man eigentlich nur, wenn man irgendwie ins All fliegt, glaube ich, oder in eine Zentrifuge geht oder halt im Motorsport. Und das sind sehr, sehr eigene Ansprüche und Kräfte.
Ja, aber da muss ich sagen, da reicht es ja manchmal schon, wenn man noch mal Kart fahren geht. Danach, also ich bin danach auch echt kaputt. Also das ist ja auch anstrengend und das ist ja noch mal 10-mal weniger als das bei euch.
Genau, also nicht mehr 10-mal, sondern 100-mal. Ja, das ist richtig intensiv, und je wärmer die Außentemperatur ist. Für mich war immer Singapur. Singapur war immer der Endgegner. 30 Grad, irgendwie 90% Luftfeuchtigkeit und eine Straßenstrecke, wo du dir absolut null Fehler leisten kannst. Das war wirklich, also alter Scholli, ey, das war richtig hart.
Aber kriegst du dann wenigstens da, wenn du irgendwie beim Boxenstopp machst, tauschen die da einmal deinen kleinen Trinkbecher oder
auch nicht? Nee, nix. Der ist fürs Rennen, der ist für die 2 Stunden, muss der reichen. Den musst du dir dann auch so ein bisschen einteilen, ne? Deine Körner. Da warst du manchmal froh, wenn irgendwie ein Safety Car ist und du mal wieder 5 Minuten atmen konntest.
Ja, der eine oder andere war über das Safety Car nicht so glücklich.
Da war ich wieder froh, wenn der Grosjean irgendwo in die Mauer ist. Da dachte ich, ach, jetzt kann ich wieder durchatmen.
Oder wenn der Verstappen wieder attackiert hat. Hast du gedacht, da liegt was in der Luft.
Genau.
Ja, jetzt haben wir mal zwei Namen genannt, was ja auch schon zur Top-Klasse gehört. Nico, jetzt mal allgemein, also was würdest du sagen, muss ein Top-Pilot können? Was macht einen Top-Piloten in der Formel 1 aus?
Oh, du, der muss vieles können. Ich meine, so ein Formel 1-Rennen ist unheimlich komplex, und fahren, also natürlich an erster Stelle brauchst du Talent, du brauchst Speed, du brauchst das Gefühl fürs Auto, für Setup, du brauchst auch ein gewisses technisches Verständnis. Es sind viele Sachen, die direkt mit dem Fahren zu tun haben und mit der Arbeit mit dem Team. Aber es sind auch viele Sachen daneben. Und ich glaube, das ist im Fußball und im Profisport generell so, weil das ist ja ein öffentlicher Sport. Wie gehe ich mit der Presse um? Wie handle ich das? Du musst Sponsoren, Fotos, Hände schütteln. Du musst ja unheimlich viele Sachen an einem Wochenende auf einen Nenner bringen oder vereinbaren untereinander. Und trotzdem deine Leistung bringen auf dem Platz oder auf der Rennstrecke, und das alles irgendwie so zu verpacken und auch Drucksituationen, dann, wenn du im Quali die eine Runde muss passen jetzt, oder im Rennen ist es immer der Start. Ja, da ist wirklich, das ist 100%. Der Start muss passen, weil der Start kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und das sind einfach Situationen, wo sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Und das ist halt einfach, ich glaube, Talent, Gefühl, Kapazität. Am Ende natürlich auch kann man sich das erarbeiten. Manche Fahrer, zum Beispiel Carlos Sainz, der war 2018 war er mein Teamkollege bei Renault. Das war ein unheimlicher Arbeiter. Der hat so viel gearbeitet. Also der war am längsten immer an der Strecke. Der hat sich alles durchgeguckt. Und am Anfang des Jahres war er noch nicht so fit, aber der hat sich durch Arbeit das alles erarbeitet und sich peu à peu hingearbeitet. Also ja, es ist so verschieden.
Ja. Aber was du sagst, du bist ja dann trotzdem auch abhängig vom Team. Was geben die dir für ein Auto? Das Grundlegende ist aber dann auch während des Rennens Boxenstopp. Da hast du ja dann auch keinen Einfluss drauf. Du kannst die richtige Position finden in der Box, das ist schon mal gut. Aber dann Reifenwechsel kannst du relativ wenig machen. Da bist du ja auch dann nicht nur auf dich gestellt, ne?
Nee, das stimmt. Aber das ist ja im Motorsport, also oder in vielen Sportarten, das ist immer Teamwork. Das muss alles passen. Vom Rennen von A bis Z, da sind so viele Sachen, die passieren in der Zwischenzeit und jeder muss seinen Job wirklich 100% machen und speziell im Mittelfeld, da wo ich die meiste Zeit meiner Karriere verbracht habe, weil wenn da irgendwas nicht passt, dann bist du sofort nicht Zehnter, sondern 15. Ja, das ist total hart und da werden Fehler überhaupt nicht verziehen. Wenn du vorne fährst und so, die Jungs, die Autos sind so gut und so, die haben Puffer, die können das wieder irgendwie kompensieren hinten raus, aber wenn du in der Mitte bist, dann wirst du sofort aufgefressen. Also klar, das ist schon hart.
Ja. Was würdest du so in Prozent sagen, wenn jetzt einer das Rennen gewinnt, wie viel macht
100.
Der Fahrer aus?
100.
Okay. Wenn du es gewinnst, 100, ne? 100 Fahrer. Wenn 100 du ausscheidest, okay. 100% Team, ne?
Ja, ich würde jetzt eher, also Qualität des Fahrzeugs und Fahrer, wie ist da so ist, das verteilt?
Es ist immer so, also guter Fahrer kann ich ohne ein gutes Auto und andersrum genauso. Darum das ist immer das Zusammenspiel. Schwer zu sagen, aber ich meine, guck dir mal jetzt über die letzten Jahre, ist jetzt das offensichtlichste Beispiel, Lewis Hamilton Mercedes an und Valtteri Bottas Mercedes. So, ohne Lewis wäre Mercedes nicht so oft Weltmeister geworden und der Valtteri hatte dasselbe Auto, hat es aber am Ende des Tages nicht so hinbekommen wie der Lewis. Also da hat der Fahrer dann schon einen großen Unterschied gemacht. Ja. Und bei den Fahrern ist es wirklich, das sind ja alles die Fahrer, ich weiß nicht, ob das auch für Fußballer gilt, aber ich glaube, die Fahrerbrut, das sind schon so sensible Menschen und wir brauchen schon so ein bisschen Fürsorge und Liebe vom Team. Und wenn du auch so ein bisschen merkst, das Team steht eher auf der Seite des anderen, da weißt du, dann kratzt das so ein bisschen am Ego und deinem Selbstbewusstsein, dann wird es direkt schwierig. Also im Motorsport ist auch sehr, sehr viel Psyche und psychische Stärke gefragt.
Oh ja, sensible Typen, das kannst du auf jeden Fall auf den Fußball übertragen.
Und auf Kimi Räikkönen.
Da geht's. Ja, es gibt Ausnahmen. Ne?
Also jetzt nur vom Außen betrachtet, ich kenne ihn gar nicht.
Seid ihr Jungs, also ihr schaut, seid ihr ein bisschen autoaffin, wie seid ihr drauf?
Ja, ich bin relativ autoaffin, das schon. Also ich fahre sehr gerne Kart. Also wir fahren eigentlich jeden Sommer Kart. Ich bin jetzt auch dabei, mein Sohn darf jetzt auch bald. Bisher hatte ich ihn immer an so einem Kindersitz mit neben dran, weißt du? Aber der hat auch
Bock. Das ist aber gefährlicher, bei dir mitzufahren, als wenn er selbst fährt.
Das ist gut möglich. Aber nicht, wenn er mit dabei ist. Da. Ansonsten fahren wir hier und da mal Kart, ja. Und auch so, was Autos betrifft. Ja, also ich habe einen Ferrari zu Hause privat und fahre den auch gerne und auch gerne relativ schnell. Natürlich nur sicher und kann natürlich auch wie in Spanien erlaubt, maximal 100. Das ist ja ganz klar. Aber ansonsten doch. Und wie gesagt, Formel 1 natürlich, ich meine, es war auch wir, ich glaube, da kann ich für Felix mitsprechen, sind natürlich irgendwie mit Michael damals irgendwie Formel 1 Fans ist vielleicht ein zu großes Wort, aber interessiert gewesen. Für mich war es dann wirklich auch Vettel, der das dann so ein bisschen weitergetragen hat, wo ich das dann auch weiter verfolgt habe. Und ab da, wo es bei Ferrari nicht so ganz gepasst hat und eigentlich eine recht lange Zeit ja irgendwie Hamilton als so der sowieso Sieger feststand. Jo, vor vielen Wochenenden war das ja so, ne? Ich weiß nicht, wie du das aus Fahrersicht siehst, aber es war ja dann schon die ein oder andere langweiligere Saison, wo Luis klar vorne war und dann ist so ein bisschen das Interesse so ein bisschen abgesackt. Also das von meiner Seite. Aber es hat mich, und das muss ich ehrlich sagen,
Erfolgsfan.
Nix Erfolgsfan, aber ich meine, der kann ja immer gewinnen, aber wenn er wenigstens mal eine Sekunde vor einem anderen gewesen wäre, so, aber das war dann so ein bisschen einseitig. Aber ich muss sagen, das letzte Rennen der vergangenen Saison hat mich wieder so ein bisschen reingeholt, weil das fand ich richtig schön anzuschauen. Und ich gönne auch immer mal jemand anders, Weltmeister zu werden. Aber in dem Fall war ich kein Fan von dem Ausgang. Aber gut, das ist eine andere Sache. Felix, möchtest du auch noch was sagen?
Ja, ich bin jetzt, das habe ich aber hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, bin jetzt ja mit Michael Groß geworden, das ist klar. Das kann man schon sagen, Held der Kindheit, das hat man dann schon jeden Sonntag geschaut. Aber schon dann auch, nachdem er dann nicht mehr gefahren ist, dann ist es bei mir auch weniger geworden. Ich schaue schon gerne ab und zu mal rein, mir einen Start an vor allen Dingen, ein ganzes Rennen schaffe ich dann selten. Aber ja, ich kann jetzt nicht so viel Expertise dazu beitragen.
Ja.
Aber ich finde es dann auch trotzdem mal so Highlights anzuschauen von Zweikämpfen und so, das finde ich dann schon trotzdem interessant. Ja, und privat bin ich ganz entspannt unterwegs, ne?
Also, da sind wir alle in meinem Club. Ich bin genauso bei euch. Ich weiß so viel wie über Motorsport, wie über Fußball. Nämlich nicht.
Ne, ich war, warte mal, wann war das? Ich war vor 3 Jahren war ich in, wie heißt der von England? Der
Silverstone. Kurs?
Silverstone.
Ja. Ja, guck mal, das weiß ich ja sogar.
Ja, ja.
Von der PlayStation weiß ich das.
Ja, auch davon. da war ich vor Ort und finde das natürlich interessant, alles mal zu sehen, aber so dieser Überblick ist dann fast einfach geiler von zu Hause, ne? Also
ja, absolut,
bist dann wirklich absolut. Da einfach an der Strecke und das dann 2 Runden richtig geil, wenn die Autos da vorbeifahren, so, und in der 3. Runde denkst du wärst hier eigentlich der Erste, ne? So, das ist dann so ein bisschen, dieser Überblick fehlt halt einfach. Und außerdem, das muss ich auch nochmal sagen, eigentlich auch ein Grund, mein Ferrari zu verkaufen. Also wir waren damals in der Mercedes-Box und danach noch einmal bei Ferrari. Und die Ferrari-Menschen waren extrem unfreundlich. Das muss ich
sagen.
Ja, und
hast du dann einfach deine Karre verkauft? Oder weil er mal schwarz war?
Ich habe ihn nicht verkauft, ich habe ihn behalten. Aber also standen wir da hinten und da war auch nichts mehr los und aber nee, hier die Linie darf nicht überschritten werden und so. Naja, gut. Ist ja wurscht.
Ja, hast ja mal zum Ausgleich hast du ja noch Mercedes geholt von daher.
Genau, ich habe mir erstmal los, stinksauer, hab mir Mercedes gekauft.
Hättest du denn sagen sollen, Jungs, ich habe hier einen Ferrari gekauft, was wollt ihr von mir?
Ehrlich, ey. Lass mich doch eine Runde
mitmachen. Lass mich mal fahren.
Ja. Nein, aber es war mal interessant, aber wenn ich jetzt wählen müsste, bin ich tatsächlich eher für zu Hause schauen.
Ja, aber es ist absolut so, weil an der Strecke, es ist immer geil um die Atmosphäre oder auch mal, wenn man in der Box ist, dann ist man ja, also näher dran geht nicht, weil man sieht, ja, wie die Mechaniker arbeiten, wie der Fahrer ins Auto steigt, wie er rausfährt. Also näher, mehr geht einfach nicht, aber wie du sagst, als Überblick, man sieht gar nichts, weil man hat keinen Kommentar, man hat nur ein Fernsehbild, also das ist recht überschaubar von der Strecke aus und die meisten sind dann auch so ein bisschen enttäuscht und sagen, oh, ich habe ja das Auto gar nicht gesehen, fahren sehen, also ja, ja, so ist es halt. Welcome to my world.
Nico, dieses Jahr gab es ja, sag ich mal, einen relativ großen Regelumbruch. Also es sind jetzt wieder ein paar andere Voraussetzungen als noch im letzten Jahr. Kannst du das ein bisschen erklären, was passiert ist im Vergleich zur letzten Saison?
Jo, technisch oder aerodynamisch haben sich die Autos ziemlich verändert. Es gibt ein anderes Reglement, was seit diesem Jahr gegriffen hat und die Teams mussten ihre Autos alle umbauen und quasi neu entwickeln und größtenteils auf der Aerodynamikseite. Und die Aerodynamik macht natürlich die Autos so schnell, die sorgen für die Bodenhaftung und so weiter, aber Ziel der Formel 1 war es einfach, noch besseres Racing zu fördern und dass die Autos dichter hintereinander fahren können, mehr Rad-an-Rad-Duelle, weil das war in der Vergangenheit so ein bisschen das Problem. Das Konzept der Aerodynamik hat das verhindert. Man konnte nur bis 1 Sekunde ranfahren an den Vordermann und dann hatte man wirklich Probleme, dran zu bleiben oder geschweige denn zu überholen. Und daraufhin...
Mit DRS ging's, ne?
Mit DRS ging's teilweise, aber war auch nicht immer einfach. Jetzt haben sie es halt versucht zu ändern und dementsprechend sehen die Autos jetzt anders aus. Und es hilft auch, es ist definitiv besser geworden. Aber ja, zum Überholen braucht man immer noch ein bisschen Eier.
Ja, gut, das wahrscheinlich so oder so, aber gut, die braucht man wahrscheinlich eh, wenn man da mitfährt. Wie sieht dein Trainingsalltag, sage ich mal, aus? So ein bisschen, was Fitness betrifft. Ne? Also jetzt nicht nur reine Fahrten und so. Wie bereitest du dich selbst körperlich, sportlich vor aufs Training oder auch dann auf mögliche Rennen? Es wird ja wahrscheinlich nicht nur rein Autofahren sein, oder?
Nee, genau. Das ist, wie gesagt, das ist nicht drin im Motorsport. Das ist nicht machbar, nicht darstellbar. Von daher, ich habe immer diese Simulator-Sessions natürlich alle paar Wochen in Silverstone in der Fabrik. Hm. Einfach um so ein bisschen drin zu bleiben. Man hat schon so ein bisschen das Gefühl vom Auto, aber auf der physischen Seite, ja, gibt's da nichts, was wirklich diese Beanspruchung simuliert. Da mache ich einfach, ich laufe eigentlich gerne, ich bin so ein Läufertyp. Hm. Tennis ist eine Riesenpassion von mir. Ich vermöbel unheimlich gerne den Tennisball. Sehr, sehr unerfolgreich. aber nichtsdestotrotz macht's mir Spaß. Und ab und zu gucke ich mir auch die Gewichte im Gym an und das war's.
Ja. Beim Fußball ist es ja so, also wenn du dann da wirklich in der Mitte stehst, außer du bist komplett im Tunnel, aber dann kannst du es eben auch genießen, was die Stimmung im Stadion betrifft und so weiter. Ich meine, du sitzt da in einem extrem lauten Auto mit Helm, mit Kopfhörer, um mit deinem Team im Kontakt zu sein. Bekommst du da was mit von der Stimmung an der Strecke? Weil es ist ja schon manchmal ordentlich was los, aber während des Rennens kommt da wirklich viel an bei dir?
Nee, während des Rennens gar nicht, weil du bist ja beschäftigt. Du fährst das Auto am Limit, du bist komplett quasi am Limit und da ist nichts. Aber beim Rennwochenende ist ja so, sonntags, vormittags, so 2 Stunden vorm Rennen gibt's diese Fahrerparade, wo wir da alle auf diesem LKW rumfahren. Ja. Und da kriegt man so ein bisschen die Atmosphäre mit und da wirklich in den letzten Jahren und seit Netflix sowieso sind die Tribünen immer voll und haben wir wieder einen Riesenzufluss und Zustimmung an den Rennstrecken und da ist wirklich geil, weil da siehst du die Tribünen, die Fans jubeln und da hast du diese wirklichen Gänsehautmomente und manchmal auf der Einführungsrunde auch noch, weil das ist ja alles recht langsam, da nimmst du das auch noch so ein bisschen wahr, aber wenn du dann wirklich, wenn das Rennen losgeht, dann ist komplett Tunnel.
Ja.
Das kann man wirklich auch so ein bisschen vergleichen, weil natürlich hast du keinen Helm auf beim...
Das ist ja bei uns, ich finde das immer bei uns, wir haben Helm auf, man sieht sowieso unser Gesicht nicht, aber wir sitzen ja auch im Auto drin, man sieht den Fahrer ja eigentlich gar nicht. Man könnte auch denken, das Ding ist ferngesteuert. Ja. Und beim Fußball oder beim Tennis, da ist ja man als Person komplett sichtbar, komplett, man steht einfach da, Der ist da, das ist irgendwie komplett so ein, ich glaube, ein ganz anderes Gefühl. Das, glaube ich, wäre für mich total strange, wenn ich auf einmal da sein müsste und ich hätte so ein Stadion, was auf mich runterglotzt, wäre eher so für mich so ein Gefühl, oh shit, was mache ich jetzt hier?
Ich finde trotzdem, man kann das so ein bisschen vergleichen mit dem Fokus und der Konzentration, weil ich finde immer so, wenn man dann gespielt hat, auch egal, ob jetzt 80.000 waren oder 30.000, du nimmst es, während du da wirklich konzentriert spielst, auch gar nicht wirklich so wahr. Natürlich ist ein bisschen was anderes. Hast keinen Helm auf. Mittlerweile haben ja auch ein paar einen Helm auf im Fußball, aber nicht so einen Helm.
Selten.
Man ist ja echt so im Fokus, dass es dann auch, klar, man hört es anders, aber auch gar nicht so wahrnimmt, finde ich.
Okay.
Ja.
Und wenn der Trainer dann von der Seitenlinie schreit und so, nimmt man das wahr? Hört man das oder nicht?
Du kriegst es mit, wenn er so ein bisschen gestikuliert und ab und zu mal raushaust, aber du hörst gar nichts. Du hörst gar nichts. Da musst du dann wirklich...
Oder willst du es manchmal auch nicht hören?
Ja, manchmal überhörst du es freiwillig. Nee, aber du musst dann wirklich 5 Meter vor der Bank da rumtouren, wenn du das wirklich hören willst oder mitbekommen willst. Aber sobald du, sag ich mal, im Mittelfeld oder auf der anderen Seite bist, hörst du gar nichts.
Trotzdem, Nico, wollen wir mal zu ein paar Highlights kommen aus deiner bisherigen Karriere. Du hast in Malaysia in deinem erst dritten Rennen schon deinen ersten Punkt geholt, als 10. Erinnerst dich schon auch dran, kannst vielleicht auch noch was zu sagen, aber wir wollen erstmal kurz reinhören, was der Kommentator da gesagt hat und was du selbst auch an dem Tag gesagt hast.
Tremendous scrap going on, look, between Hülkenberg and Liuzzi.
Nico Hülkenberg could be picking up his first points in Formula One.
You got your first point, Nico, you deserve it, well done.
One point is okay, but you know, I've hoped for a bit more from P5. Today the pace just was too slow.
Nicht zufrieden mit dem ersten Punkt, um das mal kurz zu übersetzen. Von 5 gestartet, 10. geworden. Ist dann vielleicht wirklich eine Enttäuschung in dem Moment, aber so jetzt mal im Nachhinein oder vielleicht auch dann schon da ein paar Stunden oder einen Tag später an dem Tag, warst du dann trotzdem vielleicht auch glücklich, oder? Über den ersten Punkt?
Ja, klar, es ist irgendwo so ein kleiner Meilenstein natürlich. Es ist ja immer relativ. Ich von 5 gestartet, wow, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Aber ich glaube, das Quali war im Nassen am Samstag und da habe ich mich echt gut qualifiziert, aber Sonntag war es trocken und dann hatten, das Auto war ein bisschen schwierig und wir waren halt irgendwie nicht schnell genug und dann wurde es in Anführungszeichen nur ein Zehnter, also von 5 auf 10 ist natürlich, wenn man so sieht, natürlich nicht ein Hit oder ein Erfolg. Und damals war ich natürlich noch auch, hatte ich noch richtig die Hörner, ne? Die musste ich mir aus mal abstoßen und ich wollte damals auch mit dem Kopf durch die Wand. Hab da viel gelernt, aber ja, das war eine coole Zeit in Malaysia, genau, in Kuala Lumpur war das.
Ja, das war ja für Williams, da bist du dann 2011 von Williams zu Force India gewechselt. Was hat es damit auf sich gehabt? War das irgendwie, wollte Williams dich nicht mehr, wolltest du dich verändern oder war das irgendwie vertraglich?
Genau, die bei Williams, die wollten mich nicht mehr, die hatten gesagt, ich hatte zu viel Pickel bekommen und ich hatte zu schlechte Haut, Akne. Und da musste ich mich tatsächlich umorientieren.
Vor allem auch unterm Helm nicht gut anzuschauen.
Force India steht auch sowas.
Genau, die fanden das gut und die haben mich dann aufgenommen. Die haben mir Asyl gewährt und dann war ich da für ein Jahr, 2011, aber leider nur als Ersatzfahrer für ein Jahr. Aber hatte direkt schon, der Deal war, dass ich ein Jahr quasi aussitzen musste und 2012 war ich garantiert wieder zurück als Rennfahrer. Mhm. Und das war zu der Zeit dann den besten Deal und die beste Option, die ich hatte und die musste ich dann nehmen, weil dieses Aus bei Williams 2010 sehr, sehr spät kam leider. Das war so ein bisschen so eine unschöne Geschichte. Riesen Story, die brauche ich jetzt nicht auspacken hier. Aber dann ja, war ich bei Force India gelandet und bin 2012 wieder zurückgekehrt.
War das für dich aber erstmal, ich meine, du hast es gesagt, erstmal nur in Anführungsstrichen Test und Ersatzfahrer. War das irgendwie eine bewusste Sache von dir oder war das für dich schon erstmal so ein kleiner Schritt zurück wieder? Oder war das für dich einfach okay, weil du wusstest, okay, das Jahr danach bist du da wieder, sag ich mal, Stammfahrer?
Ich war total am Boden. Ich war richtig pisst, ja. Ich war gerade das erste Jahr meiner Karriere. Ich war 23. Ich war natürlich ein richtiger Heißblüter und war natürlich richtig erstmal enttäuscht und sauer und alles zusammen, aber da habe ich auch dann relativ fix gelernt, dass Formel 1 nicht nur ein Sport ist, sondern auch ein Business und dass da sehr viele andere Faktoren mit reinspielen. Aber ich hatte keine Wahl, ich musste das so hinnehmen und schlucken, ob ich wollte oder nicht und habe es dann natürlich gemacht und habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht für 2011 und mich auf 2012 vorbereitet, um dann wieder voll anzugreifen.
Ja, um voll angreifen geht's ja auch oft und da geht's dann auch manchmal ein bisschen schief. Beim Großen Preis von Brasilien bis 2011 bist du mit Lewis Hamilton im Rennen um die Spitze übrigens mal kollidiert. Jetzt gerade im März, glaube ich, beim Grand Prix in Saudi-Arabien hatte Mick Schumacher einen Unfall. Und auch du hattest 2018 in Abu Dhabi einen Unfall, hast dich da überschlagen. Wir hören mal einmal ganz kurz rein, wie sich das von außen an gehört hat.
And that is the Renault of Hülkenberg going over and over and over and out of this race. And that is Nico Hülkenberg against the barrier, taking a tumble and being punted off the track, and that is a worrying accident to see at the start of this race.
I'm hanging here like a cow. Yeah. Get me out of this fire. Yeah. It's fire.
It's alright, they're coming. They're coming.
Ja, ich hänge hier wie eine Kuh, um das mal, zu übersetzen. Sag mal, wie sich so ein Unfall, so ein schwerer Unfall, zumindest von außen, für dich da in der Kiste anfühlt. Hast du das Gefühl gehabt bei diesem Unfall, okay, es ist relativ, also unter Kontrolle, hört sich jetzt Bilder, man darf jetzt die Bilder nicht gucken, wenn ich jetzt von unter Kontrolle spreche, aber du weißt, was ich meine. Ist es aus deiner Sicht relativ unter Kontrolle oder war das einfach, ist das so ein Moment, wo du auch sagst, okay, jetzt gucken wir mal, was passiert?
Also es sah spektakulär aus, weil wenn sich ein Auto überschlägt, dann sieht das immer spektakulär aus und die Teile fallen ab und das Auto zerbricht und denkt, wow, krass, was ist passiert hier? Aber das Schlimme ist ja, beim Unfall ist immer das Gefährlichste, ist, wenn man einen Einschlag hat. Also wenn man von 200 quasi auf 0 in quasi 0, nix gebremst wird und der Körper die Kräfte nicht verkraften kann. Und das ist ja, wenn du in der Luft dich einfach nur überschlägst, aber nirgendwo einschlägst, ist das, sage ich mal, relativ harmlos. Das ist nur ein bisschen wie Luftakrobatik, wie Touren. Von daher, das hat nicht wehgetan, aber dass du dann kopfüber liegen bleibst und dann gab es ein bisschen Feuer und das Feuer ist ein bisschen ins Cockpit gekommen und war so ein kleines Barbecue, dann wird es natürlich relativ schnell unbequem. Und ich konnte da auch nicht raus, weil ich direkt an der Wand war und das war ja mit diesem Halo recht wenig Platz. War ein bisschen unangenehm, aber wehgetan hat da nichts. Das Schlimme ist, wie gesagt, eher immer, wenn du wirklich irgendwo einschlägst mit viel Energie, mit viel Geschwindigkeit.
Wie schnell hatten die dich da raus dann?
Ich glaube, die haben erstmal natürlich das Feuer gelöscht und dann ja, haben sie.
Gute Idee, erstmal, ne?
Genau. Erstmal das Barbecue beenden und dann haben sie mich irgendwann sanft wieder quasi auf die richtige Seite gedreht und dann bin ich ganz normal ausgestiegen und genau, hab mir die Beine ausgeschüttelt und weiter ging's.
Hast gefragt, wo ist das neue Auto?
Ja, leider nicht. Leider gibt's das nicht mehr.
Du hast es eben gesagt, also es gibt wahrscheinlich so von den Einschlägen her schlimmere Geschichten, was dir mit Sicherheit auch bewusst ist, beziehungsweise wie ist es bei euch Fahrern? Ich meine, ihr wisst ganz genau, dass es im Endeffekt ein sehr, sehr gefährlicher Sport ist, den ihr da macht bei dieser Geschwindigkeit und dass manchmal ja Millisekunden und vor allem auch Zentimeter, Millimeter wirklich entscheiden können bei dieser Geschwindigkeit. Wie gehst du damit um? Hältst du es weg von dir, weil es dich hindern würde, so eine Angst auch während dem Rennen? Oder bist du dir dessen schon ganz klar bewusst?
Nee, ich glaube, als Rennfahrer, man nimmt das hin, man ist sich dessen bewusst, weil im Motorsport fährt immer so natürlich ein Risiko, ein gewisses mit. Aber das hält einen ja trotzdem nicht von seiner Passion von dem Sport ab, den man liebt und den man ausführen will. Mhm. Und irgendwo ist man natürlich als Fahrer am Ende des Tages kann man das Risiko auch ein Stück weit selber steuern, weil man ist ja am Lenkrad. Man kann das entscheiden, bleibe ich jetzt hier drauf, halte ich voll rein, halte ich nicht rein. Also man hat dann natürlich schon die Kontrolle, sag ich mal. Mhm. Teilweise im Renngeschehen passieren Dinge, die kannst du dann nicht mehr kontrollieren, aber ich glaube, das ist was als Rennfahrer, wenn du zu viel darüber nachdenkst und zu viel Bewusstsein entwickelst, okay, das ist gefährlich, ich könnte mich verletzen, dann kostet dich das Zeit, dann wirst du langsam und dann bist du out of date und dann wirst du ganz, ganz schnell ersetzt. Ja? Das kann man sich nicht leisten.
Ja, ich meine, du kannst ja jetzt schon auf ein paar Jahre zurückblicken, gerade auch Thema Unfälle. Wenn du jetzt die Autos vergleichst von da, wo du angefangen hast, zu heute, wie viel sicherer sind sie geworden?
Ja, ich habe Glück, weil ich bin ja in der modernen Zeit jetzt quasi aufgewachsen, wo die Autos wirklich schon wirklich sicher waren, also Monocoque-Chassis aus Carbon, die Helme, alles wurde ständig weiterentwickelt in Sachen Sicherheit, die Strecken, aber die Autos, die Ausrüstung, die man trägt als Fahrer. Also da ist sehr viel passiert. Das ist, wenn du zurückgehst in die 60er, 70er Jahre, da gab's das alles nicht, ja. Da bist du, das war wie auf einer Rakete sitzen, ne? Und du wusstest nicht, okay, komme ich heute Abend nach Hause oder bin ich weg, ja? Darum haben die Jungs damals auch, glaube ich, ganz anders gelebt, viel bewusster gelebt. Und das waren ja alle mehr so wirkliche Haudegen und Playboys und die haben, ne, Live it to the Max gemacht, weil die wirklich nicht wussten, überlebe ich das heute
noch mal genossen, oder nicht. Ne?
Ja, genau. Das war wirklich, also die waren schon richtig crazy drauf damals, das muss man sagen. Das ist nicht so ohne, das kennen wir heute nicht so, ne? Weil im modernen Zeitalter hat sich das alles verändert. Aber das, kenne ich natürlich nicht anders.
Ja, man sagt sich, im Fußball soll das ja genauso gewesen sein, ne? Früher. Da gab es noch ein paar andere Verhaltensweisen, die dann an den Tag gelegt wurden.
Aber Tote gab es nicht, oder?
Wer weiß.
Selten.
Wer weiß. Ich würde es nicht ausschließen. Ich habe vorhin ganz kurz einmal angesprochen, das Rennen, wo sich der Mick auch, wo der den Unfall hatte in Saudi-Arabien. Das war ja auch so ein sehr ungewöhnliches Rennen, ne? Weil es ja, glaube ich, vor oder während dem Qualifying, das weißt du besser, gab es da, glaube ich, recht dicht entfernt, 10 Kilometer, sagt man, so einen Raketeneinschlag. Ich meine, das war ja auch jetzt genau das Wochenende, wo du wieder voll in Action warst. Und wie hast du das mitbekommen? Also es wurde ja jetzt auch viel so ein bisschen von außen dann ja hinterfragt, ob das jetzt stattfinden muss. Ich weiß nicht, wurden da auch Fahrer gefragt? Wie hast du das mitbekommen?
Ja, es war natürlich in der Öffentlichkeit, wurde es natürlich und in der Presse ziemlich breit getreten und war das sehr präsent. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich ja, das war mein zweites Wochenende und ich hatte so viele Dinge auf meinem Teller. Ich war so beschäftigt mit und überfordert mit allem, dass ich gar nicht viel Kapazität hatte für diese anderen Geschichten. Mhm. Und bis Freitagabends dann das Driver-Briefing kam und dann alle Fahrer auf einmal Krisensitzung und beraten wurde, ist das sicher, ist die Sicherheit gewährleistet, etc. pp., weil das war ja auf eine Ölraffinerie der Anschlag ging, die auch Hauptsponsor vom Rennen waren, und ist das Rennen Sonntag möglicherweise ein Ziel oder nicht, und da gab es halt dann diese Debatte und die Diskussion, und ich glaube auch zu Recht natürlich, aber am Ende des Tages habe ich mich da persönlich immer eigentlich gut gefühlt und nie wirklich in Unsicherheit oder dass ich gedacht hatte, wir werden jetzt hier angegriffen und wir müssen fliehen. Also zu keinem Zeitpunkt habe ich das so wahrgenommen.
Okay. Das natürlich in der aktuellen Zeit ist natürlich dann auch so ein Thema, was dann sehr, sehr brisant ist, so, aber da kann man, glaube ich, aber auch verstehen, diejenigen, die sagen, ich fühle mich da nicht sicher und ich will lieber nach Hause als.
Ja, 10 Kilometer ist jetzt auch nicht so weit, ne?
Nee, absolut. Manche Fahrer haben das auch gesehen vom P1, die haben an einem Teil der Strecke, wo du in die Richtung gefahren bist, haben die gesagt, ich habe die Rauchwolke gesehen und das auch gerochen. Mhm. Aber wie gesagt, ich war mit allem nach 2 Jahren so überfordert, ich habe da gar nichts wahrgenommen, sondern war nur mit mir und dem Auto.
Das ganze Wochenende nicht gerochen.
Genau. Und so war das. Aber am Ende ist ja alles glimpflich abgelaufen, zum Glück.
Ja, Gott sei Dank. Aber nochmal ein bisschen zurückschauen in deine Karriere. Du bist 2013 von Force India zu Sauber gewechselt. Nach einer Saison dann wieder zurück zu Force India. Ist das,
das meinst du, war das denn, war
normal,
das
auch normal in der Formel 1? Ich meine, das ist
war
ja,
das ein guter Move oder eher nicht so? Was meinst du?
Ja, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich meine, die haben dich damals aufgenommen mit Akne. Das heißt, du hast da eine Verbindung gespürt. Du hast da eine Verbindung gespürt, und hast gesagt, da gehe ich nochmal wieder zurück. Da bin ich zu Hause. Das kann ich aus menschlicher Sicht schon verstehen. Aus Fahrersicht weiß ich jetzt nicht, ob das so richtig war, aber da kannst du dich gerne jetzt nochmal zu äußern.
Genau, die haben die Liebe zu Akne. Ja, das war eigentlich, ja, das ist manchmal im Motorsport nicht so einfach, weil du musst ja als Fahrer quasi ich war 2012 bei Force India und bin dann im Sommer 2012 in Gesprächen mit einem anderen Team, und alle Teams versprechen dir das Blaue von Himmel und sagen, wir machen A, B, C, D, E und nächstes Jahr sind wir super und dies und das, und zusätzlich gab es bei Force India auch finanzielle Probleme und das war mit dem Gehalt lief alles nicht so und war alles schwierig. Ja, dann triffst du eine Entscheidung im Sommer 2012, die quasi über ein halbes Jahr schon vorausgeht in das nächste Jahr, basierend aber auf dem, was du weißt, natürlich im Hier und Jetzt, und hab die Entscheidung getroffen und bin dann zu Sauber, und dann bin ich da hingekommen und das Auto war dann aber auf einmal gar nicht gut und diese Dinge haben sich nicht entwickelt, wie sie versprochen hatten, und ja, es war einfach eine Fehlentwicklung, eine Fehlentscheidung im Nachhinein, aber das weiß man natürlich im Vorhinein nicht, ne, wie sich so ein Team entwickelt und was wirklich passiert, weil da sind über so Teams, die haben über 500 Angestellte, und wenn da die falschen Entscheidungen getroffen werden in Sachen Entwicklung, in Sachen, was machen wir mit dem Team, Struktur etc. pp., dann geht das schnell auch mal in die falsche Richtung, und das ist in dem Fall leider passiert, und deswegen muss ich dann wieder den Haken umschlagen und meine Akne-Freunde von Force India wieder aktivieren.
Ja, es ist ja auch normal, dass so ein Jahr mal nicht so sauber läuft, ne?
Ja, es war quasi, es war Lehrgeld. Also das ist nicht einfach vorherzusehen in der Formel 1. Das ist auch, da ist sehr, sehr viel Politik auch mit im Spiel, weil natürlich für uns Sportler und für die Ingenieure und alle ist es ein Sport, aber für viele andere ist es auch wirklich ein Business und Politik. Und das will man als Sportler natürlich manchmal auch nicht so wahrhaben oder unterschätzt das. Und da ist auch einfach mal unter die Räder zu kommen oder eine Fehlentscheidung zu treffen, muss ich auch sagen, habe ich viel gelernt in den 10 Jahren.
Ja. Dann hast du aber mal einen Abstecher gemacht zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans, was ja auch wirklich, wirklich weltberühmt ist. In einem Dreierteam 24 Stunden unterwegs. Man liest ja immer so ein bisschen, ich habe das ehrlich gesagt selten über die ganze Distanz geschaut. Selten bis gar nicht. Wie läuft so dieser Tag da ab oder auch die Vorbereitung auf sowas?
Ja, das ist eine Riesenvorbereitung, das ist ein Riesenvorlauf mit etlichen Tests, auch mit 24-Stunden-Tests, und du fährst in der Nacht irgendwo rum in der Prärie, wo kein Schwein ist, wo keiner guckt. Und auch die Woche von Le Mans ist ein Riesenvorlauf. Aber wie gesagt, dann ist 24-Stunden-Rennen, es fängt Samstagmittag an, geht natürlich dann bis Sonntagmittag. Drei Fahrer auf einem Auto und da fahren ja verschiedene Kategorien auch. Also da fahren diese LMP-Autos, diese Prototypen, da fahren da GT-Autos, also quasi wie dein Ferrari, nur ein bisschen gepimpt mit. Da fahren Profis, da fahren Amateure, also da fährt alles gemixt. Aber die LMP-Autos sind die schnellsten, und du musst dann teilweise zwischen den Autos durch, also wie fahrende Schikanen, Und ja, das war eine neue Erfahrung für mich. War recht cool und ja, wie oft im Leben, unverhofft kam oft und wir haben das Ding dann direkt gewonnen irgendwie. Und es kam ziemlich gut.
Ist das denn so zwischendurch auch mal geschlafen dann und sowas alles?
Ja, das ist schon recht. Ich bin ja bei Porsche damals oder mit Porsche gefahren. Und wer Porsche kennt, der weiß, die überlassen nichts im Zufall. Die machen entweder ganz oder gar nicht. Und man hatte dann im Paddock auch so Container mit einem Bett drin, mit einer Dusche. Und also das war wirklich Creme de la Creme und top vorbereitet. Aber zum Schlafen, also ich bin nachts irgendwann Sint gefahren. Ich glaube, an die 4 Stunden fast, knapp 4 Stunden saß ich im Auto und nachts fand ich wirklich am geilsten, weil das ist, also wirklich nachts, da ist keine Außenbeleuchtung oder so, sondern du hast nur das Auto, dein drinnen ist so dieses LED-Licht, so ganz spooky, aber eine so geile, gemütliche Atmosphäre und dann hast du die Lichter vom Auto, also vorne die Lampen und ballerst dann da durch die Prärie und das hat mir richtig gut getaugt. Das war cool, danach bin ich raus, das war dann so, ich weiß nicht, 1 Uhr, 1:30 Uhr morgens, ein bisschen dann aufgearbeitet mit den Ingenieuren. Hab dann versucht zu schlafen, aber da ging nicht viel mit Schlafen, weil du bist natürlich dann noch voll mit Adrenalin und bist aufgeregt fürs Rennen und weißt, um 6 Uhr musst du wieder rein. Also ist schon eine geile Angelegenheit.
Ja, das glaube ich. Jetzt haben wir die Teams schon mal alle so ein bisschen besprochen. Williams, Sauber, Force India, bisher noch zu Renault gewechselt. Was war so das Team, was dir so am meisten Spaß bereitet hat?
Renault war das große Finale.
Die letzten Na, drei das Jahre. Kommt doch noch.
Ja, das Finale, wer weiß.
Du, alle Teams, jedes Team hat irgendwie seine eigene Handschrift, seine eigene Kultur. Sauber war ja, ist in der Schweiz, Force India ist in England, Renault war auch in England, aber halb französisch. Also jedes Team hat ganz viele verschiedene Nationalitäten und auch ganz viele gemixte Kulturen. Alle arbeiten irgendwie auf eine ähnliche Art und Weise, benutzen dieselbe Sprache, aber im Detail sind dann doch irgendwie die Sachen verschieden. Hm. Aber am Ende musst du irgendwie mit den Leuten klarkommen, ne? Du musst mit den Leuten eine Beziehung aufbauen, so das Zwischenmenschliche auch einfach suchen und dich verstehen. Und dann löppt das schon.
Das löppt.
Oder auch nicht.
Bei der WM 2020 oder während der Saison 2020 warst du ja als Experte bei RTL im Einsatz, aber das sollte sich, also am Ende dann doch nicht, aber eigentlich war der Plan, dass sich das kurzzeitig ändert, dann dein ehemaliger Teamkollege Perez wurde auch positiv auf Corona getestet, glaube ich sogar vorm Großbritannien Grand Prix und du wurdest vom, ich glaube damals Racing Point Team, korrekt, jetzt genau, Aston Martin als Ersatzpilot verpflichtet. Mhm. Wie ist das abgelaufen? Ich meine, am Ende der Tage, um es vorwegzunehmen, konntest du ja dann aufgrund von einem technischen Defekt gar nicht am Rennen teilnehmen. Sag doch mal, wie das abgelaufen ist und ja, wie enttäuscht du im Endeffekt auch da warst, dass es dann doch nicht geklappt hat und wärst du nicht einfach da am Mikro geblieben?
Ja, 2020, das war wild, weil ich bin ja Ende 2019 bin ich dann bei Renault raus und hatte für 2020 keinen Sitz mehr, also bin ich mehr gefahren quasi, hatte auch keine irgendwie anderen Verpflichtungen oder Verbindung zu einem Team und hab eigentlich nichts gemacht, habe ein bisschen bei RTL hier und da Experte gemacht und eine ruhige Kugel geschoben und ich bin dann irgendwo, bin ich nach Köln geflogen, bin gelandet, mach mein Telefon an und hab dann auf einmal irgendwie 20 Anrufe in Abwesenheit und denk so, hab mir erst gar nichts gedacht. Ich denk so, komisch, aber okay, bin dann rausgelaufen aus dem Flieger, erstmal schön zu Kamps, hab mir erstmal ein Puddingbrezel gekauft, wie immer, wenn ich nach Deutschland komme und lande. Das ist Pflicht und Standard. Und dann auf einmal ruft mich mein Berater und Anwalt an und sagt so, ja, wo bist du denn? Alle erreichen dich. Ich bin in Köln. Was ist denn los? Ja, der Checo hat Corona. Du musst nach Silverstone, du musst wieder fahren. Und ich bin erstmal alles von mir abgefallen. Ich sag so, wie? Ich soll wieder Formel 1 fahren? Wie? Ist hier irgendwo eine Kamera oder so? Ich war gar nicht darauf vorbereitet und natürlich total überrascht. Und dann 2 Stunden später saß ich dann in einem Flieger nach England und habe dann da über Nacht einen Sitz gemacht, weil als Fahrer, um in einem Auto fahren zu können, braucht man ja auch einen Sitz, ne? Da wird normal wirklich ein Sitz angefertigt, der dann auch später aus Carbon gemacht wird und so. Ist ja alles gewichtsoptimiert. In der Nachtschicht bis 3 Uhr morgens. Ja, und auf einmal war ich wieder Formel-1-Fahrer für die 2 Wochen. Aber die wildere Story war dann ja noch im Oktober am Nürburgring. Deutschland Grand Prix, wo ich quasi am Samstag sollte ich auch bei RTL den Experten machen und 3 oder 4 Stunden vor Quali, vom Qualifying am Samstagmorgen sitze ich in Köln und vor beim Kollegen mit zum Kaffee und da ruft mich das Team an, wo ich denn sei und ich müsste sofort kommen, der Lance hat Corona. Ja. Und dann bin ich von Köln zum Nürburgring, das ist ja, keine Ahnung, was sind das, 100, 150 Kilometer oder so, bin ich dahin geballert, natürlich komplett, habe die StVO respektiert, habe aber nur 800 Mal meinen Führerschein verloren und saß dann auf einmal am Samstagmittag im Qualifying, also das war richtig wild.
Ja, und das Wochenende, das war ja auch nicht ganz unerfolgreich. Ich meine, am Ende des Tages, am Ende des Rennens, bist du zum Fahrer des Tages gewählt worden, wurdest 8. bei deinem, ja, wievielten Comeback eigentlich, weiß ich nicht. Aber wir hören einmal ganz kurz rein, wir haben da noch einen kleinen Ton vorbereitet.
Great job, Nico, great job. P8. And that's helped us get 3rd in the Constructors. So good job, mate, good job. You have won driver of the day.
Oh, jeepers. Yeah, that was fun, but very, very tough at the same time. Well, thank you, guys. That was a bunch of fun.
War das, also erstmal finde ich, wahnsinnige Leistung, gerade mit der Vorgeschichte, da 8. zu werden. War das für dich vielleicht sogar psychologisch einfacher, in dem Fall irgendwie, weil vielleicht gar nicht groß was erwartet wurde von dir? Ich meine, gerade mit der Vorgeschichte, dass du einfach sagst, pass auf, ihr könnt mich mal, ich habe jetzt einfach Spaß hier heute. Und manchmal geht's ja da besser. Also ist ja, also auf dem Fußball kann man das genauso übertragen.
Absolut, das ist bei all meinen Comeback-Geschichten jetzt, die letzte jetzt hier, die vor 2 Wochen genauso, weil du kommst da rein, ich bin raus, ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden, aber es kann ja keine Erwartungshaltung geben in dem Sinne, weil es keine Vorbereitung gibt. Also du hast quasi nichts zu verlieren und alles zu gewinnen und gehst ran in die Sache. Man muss sich dann auch nicht verrückt machen und Sachen überdenken, sondern reinsetzen, fliegen lassen, Gaspedal durchdrücken und schau, was bei rumkommt. Und darum, ja, gefällt mir die Rolle eigentlich auch ganz gut.
Aber hört sich trotzdem immer so ein bisschen an, jetzt von den Comebacks reden, dass du ein schwer zu erreichender Ersatzfahrer bist.
Wieso das denn?
Ja, so, da musste dich einer aus dem Bett klingeln und
ja, ich habe Tochter, ja. Da schläft man mal länger.
Ja, das verstehe ich, aber das...
Ja, in Köln wird man beim Kaffee auch nicht gern gestört, das ist auch klar.
Das ist richtig, aber ich glaube, wenn du das die Erfahrung gemacht hast, 3, 4 Comebacks schon, dann musst du
ja, das
einfach,
ist ja,
musst
man,
du bereit
man,
sein.
Man weiß es ja nicht, man kann diese Sache, man hat ja keine Ahnung, man kann es ja nicht planen, das kommt einfach, pum, und auf einmal explodiert das und alle überschlagen sich und auf einmal, jo, wo bist du, es geht wieder los. Und das ist irgendwie auch surreal irgendwie, aber es ist halt so.
Ich hab noch einen schönen noch ein schönes
wirklich?
Audio gefunden. Doch, ich habe noch einen schönen, schönen Ausschnitt. Ja, ach du dickes Ei, du sagst es. Jetzt kommt nämlich noch ein kleiner Ausschnitt. Wir wollen mal ganz kurz über Konkurrenten reden. Wir hören mal rein, ob dir das bekannt vorkommt.
Jamen, han prøver på ydebanen.
Once again, most unsportive driver of the grid.
Suck my balls, mate.
Yeah, you're really good, man.
Ja, du hast es gerade schon angekündigt.
Ich finde Dänisch eine ganz schöne Sprache. Dänisch ist Weltklasse.
Also dem Kollegen Magnussen hast du einmal gesagt, dass er, oder hast ihm quasi wieder mal den Preis des unsportlichsten Fahrers des Rennens gegeben. Seine Reaktion müssen wir, glaube ich, gar nicht groß übersetzen. Fand er auch nicht gut. Allgemein so ein bisschen über Konkurrenten gesprochen. Gab es da irgendjemanden in deiner Karriere, wo du gesagt hast, ach, so ein Drecksack auf der Strecke? Oder waren das immer verschiedene? Und vor allem, wie wirkt sich das auch manchmal so ein bisschen dann aus, wenn die Helme ab sind, von davor oder danach? Ich meine, man sieht sich ja wahrscheinlich ab und zu auch, ne?
Ja, ja, absolut sieht man sich. Aber meistens, ich glaube, mit ihm war das so, das meiste Spitz auf Knopf. Und er ist schon jemand, der sehr, sehr hart verteidigt, teilweise auch gefährlich, weil es zu unberechenbar ist. Bei 300 bringt er Manöver, die einfach zu grenzwertig sind. Und das war ja nicht das erste Mal damals. Und irgendwann dachte ich, ist mir gesagt, so, irgendwas muss ich sagen, weil der Typ, das geht nicht. Und da ist halt dieses Ding draus entstanden, was dann so ein bisschen jetzt Kultstatus geworden ist. Ich habe ihn neulich auf dem Grid, weil jetzt ist er ja auch wieder, weil der Nikita Mazepin nicht mehr fahren kann, ist er quasi, hat ein Cockpit wieder geerbt und ich Sebastians Cockpit natürlich temporär und wir standen beide wieder beim ersten Saisonrennen von diesem Jahr auf dem Grid. Ich gehe so zu ihm hin, fistpump ihn und sage so, hey, suck my balls, honey. Und wir lachen uns beide tot. Ist gar nicht so, dass ich ihn persönlich irgendwie jetzt hasse oder nicht mag, aber es geht ja manchmal darum, wie jemand ist auf der Strecke. Klar. Oder während des Spiels oder so. Und manchmal muss man natürlich auch seine Meinung preisgeben und ein bisschen Luft ablassen.
Klar.
Und ja, war eine kleine lustige Anekdote.
Dazu vielleicht nochmal eine kleine Folgefrage. Also der Funk ist ja nicht durchgehend an, zumindest nicht durchgehend zu hören. Ist das auch manchmal ganz gut so?
Oh, bestimmt. Aber das ist ja die haben ja sowieso immer diese Piep-Dinger drin, aber ich glaube, das sieht man auch bei Netflix, auch bei den Teamchefs und so, da ist dieses F-Wort wird relativ häufig benutzt in der Formel 1.
Ich denke auch, und das wollte ich ja noch fragen, bevor ich es vergesse, ich denke, dieses F-Wort musste auch wahrscheinlich auch ab und zu mal gepiept werden beim Lewis innerhalb der letzten Runden, des letzten Renns der vergangenen Saison.
Ja,
du auch als natürlich jemand, der diese ganze Situation einschätzen kann. Wie hast du das gesehen? Mich interessiert jetzt eher mehr so, wie gehandelt wurde, regeltechnisch und so. Ich glaube, dass, ob man jetzt wollte, dass Lewis Weltmeister wird oder nicht, ich glaube, er hat es an dem Tag zumindest verdient gehabt, so wie das Rennen gelaufen ist, zumindest bis zu diesem Unfall danach. Wie hast du das erlebt?
Ja, das ist ganz klar. Also wir haben ja in der Formel 1 einen Renndirektor und der ist quasi der Schiedsrichter und der entscheidet, was ist korrekt, was ist nicht korrekt. Aber es gibt ja auch in der Formel 1 ein Regelbuch und die Regeln sind für die meisten Fälle ganz klar definiert. Und in diesem Fall, an dem Sonntag, hat der Renndirektor eine Entscheidung getroffen, die ja sehr, sehr schwer nachvollziehbar ist und die irgendwo auch nicht korrekt war aus meiner Sicht. Und hat da damit quasi Einfluss genommen auf das Ergebnis und das Renngeschehen, was sehr, sehr komisch war und was wir noch nie so vorher erlebt hatten. Von daher war das ein bisschen bitter und schade. Ich glaube, wenn man das letzte Jahr so gesamt betrachtet, ist Max auf jeden Fall der die WM hätte gewinnen sollen oder hatte sie ja auch, aber der hat die auf jeden Fall verdient, weil er hatte sehr, sehr viel Pech während des ganzen Jahres gehabt. Von daher ist er auf jeden Fall ein würdiger und verdienter Weltmeister. Aber an dem Sonntag, was da passiert ist, war schon sehr, sehr strange. Ja.
So hatten das, glaube ich, auch sehr, sehr viele vorm Fernseher, glaube ich, das Gefühl. Wie gesagt, ich wäre der Erste gewesen, der gesagt hätte, okay, mal ein anderer Weltmeister ist auch nicht so schlimm. Aber an dem Tag hatte ich auch einfach das Gefühl, okay, wieder Lewis, das Auto, was, glaube ich, viele Runden relativ langsamer war als das vom Max, trotzdem da irgendwie auf Distanz gehalten hat und der wäre ja ohne Frage da auch ins Ziel gekommen mit, war ja nicht mehr viele Runden und das war schon ein bisschen bitter. Aber es ist trotzdem interessant von dir, der das natürlich noch tausendmal besser einschätzen kann als wir, da auch eine Meinung zu hören.
Aber Toni, war das Rennen, wo du eine Ausnahme gemacht hast und auf deinen Mittagsschlaf vorm Spiel verzichtet hast? War das?
Ja. Das war's. Ja, ich wollte dann nicht mehr ausmachen. Also wie oft in den letzten Jahren war es so, dass sage ich mal, im letzten Rennen noch entschieden wurde, wer Weltmeister wird. Ich glaube, sehr, sehr selten. Und dann kam auch noch dazu, dass das Rennen an sich einfach auch sehr spannend war. Ne? Also nicht nur, dass es im letzten Rennen entschieden wird, wer Weltmeister wird, sondern es war auch noch so spitz auf Knopf, ne, sag ich mal.
Ja, bis zum Ende, bis zur letzten Runde.
War echt brutal spannend und schön mal wieder. Ich glaube, das hat einige wieder so ein bisschen Richtung Formel 1 gebracht. Und ja, da habe ich meinen Mittagsschlaf, weiß gar nicht, ob sich das gerecht hat abends. Weiß gar nicht mehr, wie wir da gespielt haben, aber ich weiß zumindest, wie das Formel 1 Rennen ausgegangen ist.
Ja, Mittagsschlaf ist Gold, da bin ich auch. Ich fuhr immer früher vorm Fahren zwischen Quali oder vorm Quali oder vorm Rennen eben eine halbe Stunde hinlegen. Ach, das ist Gold.
Das stimmt.
Ja. Gut, das war einer. Da sprechen wir eine Sprache. Da geht's
absolut.
Wollen wir mal ganz kurz zum Fußball kommen, Nico. Das müssen wir einmal kurz klären. Wie verfolgst du den Fußball und bist du Fan von einer bestimmten Mannschaft? Stehst du bei AS Monaco im Fanblock? Oder,
Gibt's da einen,
ja.
Ich glaube, da gibt's einen. Die haben doch diese Monaco Ultras. Die sind relativ aktiv, glaube ich. Ich war natürlich ein paar Mal im Stadion hier. Kommt auch oft vor, dass ich einfach nicht hier bin, wenn irgendwie ein Spiel stattfindet. Aber ich guck Fußball jetzt bedingt, muss ich gestehen, aber ich glaube 4-4-3 ist die beste Formation meiner Meinung nach.
Richtig.
Ja. Oder?
Genau. Super. Ja, freut mich. Den Bayern auf jeden Fall.
von Tuten und Blasen nicht wirklich Ahnung. Aber ich weiß, dass der Toni Kroos einer der besten Stürmer von Deutschland war. Also das macht mich stolz, hier in dem Podcast mit dabei zu sein. Und ich lebe jetzt 7 Jahre hier in Monaco und ich habe mit ein paar anderen Kollegen hier einen deutschen Stammtisch gegründet, von noch nicht allzu langer Zeit, und habe da auch ein paar Spezies hier vom AS Monaco, ein paar Deutsche, die da mitspielen. Von daher, die bringen mir so ein bisschen peu à peu Sachen zum Fußball bei.
Okay, ja, da also sollten wir noch ein bisschen dranbleiben.
Blutgrätsche und wie man den Konkurrenten am besten aushebelt.
Ja, sehr gut. Du hast die richtigen Leute um dich, das finde ich klasse.
Genau.
Wie ist denn das bei dir privat? Ich meine, wir haben gerade... Ich habe zumindest gerade, ja, ich kämpfe mich durch. Ich habe ja gerade ein bisschen gesagt oder jetzt mal hier ein bisschen erzählt, was ich automäßig fahre. Wie ist das bei dir? Jetzt nur noch Aston Martin auch zu Hause?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe keinen Aston Martin, auch nicht irgendwie oftmals bei Renault war es so, da kriegt man ein Dienstauto. Bei Aston, die wollten wir jetzt noch keinen andrehen. Das Ding ist hier, Parkplätze sind so ein bisschen Mangelware bei mir zu Hause. Das ist nicht so
du
einfach.
Du kannst dich beschweren jetzt hier öffentlich. Also auch bei Aston Martin, dass da noch kein Dienstwagen steht.
Nee, passt schon. Ist alles okay. Ich bin meistens, weil hier unten ist ja das Wetter ab Mai, Juni so gut. Und der Verkehr in der Stadt ist immer heftig. Also ich bin meistens dann auf der Vespa unterwegs. Ansonsten hier mit dem Smart geht's am besten. Ich habe natürlich aber auch ohne Sportauto geht natürlich aber auch nichts. Ich habe natürlich auch ein paar Pesen in der Garage stehen, aber das ist ganz heißes Zeug.
Aber wie ist das? Also kommt dir das wie Schleichen vor, wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist?
Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie eine total andere Wahrnehmung, weil das ist ja, keine Ahnung, das ist gar nicht. Ich bin, wenn ich privat fahre, ich habe auch ultra gerne so SUVs und bequem. Und manchmal sind die Sportwagen auch, ich liebe sie natürlich, weil ich ein Autotyp bin, aber irgendwo dann fluche ich auch jedes Mal, wenn ich in dem Ding sitze und es bretthart ist. Und ich über jeden Speedbump irgendwie mir die Blomben rausfallen, aber das ist so eine Hate-Love-Relationship. Strange.
Ja, Nico, also bevor wir uns bedanken, dass du hier warst, das hat Spaß gemacht. Vor allem Felix ist noch mal ein bisschen schlauer geworden, was das betrifft. Hast du viel machen können.
Das ist richtig.
Trotzdem noch mal so ein bisschen vorausschauend. Ich meine, du bist jetzt nach wie vor, ich meine, Sepp ist jetzt wieder gesund, du bist auf Abruf bei Aston Martin, bist nebenher aber weiterhin auch Experte, ich glaube aktuell bei Servus TV.
Genau.
Was macht Nico Hülkenberg in den nächsten Jahren? Ist da nochmal ein Angriff in der Formel 1 zu erwarten? Ist das wie hast du es vorhin gesagt bei RTL, eine ruhige Kugel schieben, sage ich mal so, als Experte? Wie würde es im Idealfall aussehen bei dir? Was stellst du dir vor?
Du, ich sehe der Zukunft da relativ entspannt entgegen. Ich bin absolut bereit für nochmal einen Angriff. Hätte da auch Lust drauf, aber im Motorsport ist ja so, dass ich nicht die Entscheidung treffe, sondern die Teams natürlich da mitspielen müssen oder quasi mir den Job geben müssen. Da werde ich wahrscheinlich schon nochmal Gespräche suchen. Da ist jetzt noch ein bisschen früh im Jahr dazu für nächstes Jahr, aber man muss da schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber wie gesagt, sonst mache ich dieses Jahr, bin ich natürlich bei Aston Martin weiterhin der Ersatzfahrer, und wenn was ist, stehe ich Gewehr bei Fuß und bin bereit. Parallel bin ich bei Servus TV und kommentiere da die Rennen mit meinen Kollegen, was auch echt Spaß macht. Ist natürlich ein ganz anderer Job, der Druck ist natürlich ganz anderer, ist eine andere Klar. Wahrnehmung aus der anderen Perspektive. Aber ich hatte eine geile Zeit im Motorsport, und wenn da noch was kommt oder passiert, dann super, dann richtig cool. Und wenn nicht, dann geht mein Leben auch gut weiter.
Davon bin ich überzeugt. Und was auch immer kommt, ich hoffe, dass es so ist, wie du es dir vorstellst. Aber noch viel wichtiger, bleibst du ein entspannter Typ. Da mache ich mir allerdings überhaupt keine Sorgen. Das hat mir großen Spaß gemacht, Felix wahrscheinlich auch. Und jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer. auch alle, die uns hier zuhören. Also Motorsport kann man mal wieder einmal öfter einschalten. Danke dir, Nico. Und ich hoffe, dass wir uns auch irgendwann mal sehen. Gerne natürlich auch in Monaco. So, das ist gar nicht schlimm.
vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und alles Gute euch auch.
Danke auch von meiner Seite. Großen Spaß gemacht. Und leg das Handy bitte auf den Nachttisch und nicht in die Küche.
Wird gemacht.
Ich will dich fahren sehen.
Alles klar. Also,
ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.